ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Es ist ein Thema, das erschüttert, berührt, nachdenklich stimmt. Und doch ist es wichtig, darüber zu sprechen. In diesem Kunstkarten geht es um die Massensuizide vor 80 Jahren. Am Kriegsende nahmen sich im heutigen Vorpommern und im Osten Mecklenburgs tausende Menschen das Leben. Manchen wird es auch genommen, von engsten Verwandten, von Großeltern, Müttern, Geschwistern. Die Stadt Demmin ist heute der Symbolort für diesen Massensuizid. Doch es betraf nicht nur Demmin. Mein Name ist Heiko Kräft. Es wäre schön, wenn Sie sich für dieses Thema Zeit nehmen. Gemeinsam gehen sie auf den Heuboden, etwa 15 Frauen und Kinder, in Demmin, Anfang Mai 1945. Die meisten Erwachsenen sind fest entschlossen, dass es der letzte Gang wird. Brigitte Rosso ist damals 10 Jahre alt.
Der kleine Junge, den haben sie die Gurgel zugedrückt, weil der anfing zu weinen. Und die alte Dame, die hat sie aufgehangen und die hat dann gejammert da oben.
Erinnert sich Brigitte Rosso 2020 in der ARD-Doku Kinder des Krieges. In Demmin nehmen sich damals innerhalb weniger Tage hunderte Menschen das Leben. Die exakte Zahl ist unbekannt. Historiker gehen von 500 bis 1000 Toten aus.
Die haben nachher Rasierklingen da ausgegeben. Meine Cousine, da war die, hat dem Jungen schon beide Arme und sie hat sich auch beide Arme aufgeschnitten. Und da hat meine Mutter auch geschnitten. Und ich wusste bloß, ich wollte auch nicht sterben. Und ich habe auch nicht stillgehalten, als meine Mutter geschnitten hat.
Brigitte Rosso, ihr Bruder und ihre Mutter überleben. Dank einiger sowjetischer Soldaten, die eingreifen.
Haben Sie mit Ihrer Mutter mal später drüber gesprochen?
Ja, später haben wir. Aber also Mutti, also die fühlte sich wohl da sehr schuldig, dass sie das gemacht hat. Ich meine, wir waren beide. Ja, wir hingen aneinander. Meine Mutter war die wichtigste Person in unserem. Das ist doch klar.
Sprechen über massenhafte Selbsttötungen und die sogenannten erweiterten Suizide. Über Jahrzehnte war das in Demmin kaum möglich. Nicht in den Familien, nicht in der Öffentlichkeit. Denn die meisten Suizide passierten nach dem Einmarsch der Roten Armee, nach massenhaften Vergewaltigungen.
Die Demminer haben nicht gesprochen. Meine Mutter war selber Opfer, die ist vergewaltigt worden. Die hat bis zu ihrem Lebensende, und die ist 86 geworden, kein Wort gesprochen. Kein Wort. Und so ist es wahrscheinlich vielen Demminern gegangen.
Erzählt der Demminer Karl Schlösser 2005 im NDR-Interview. Das bestätigt damals auch Ortschronist Heinz-Gerhard Quart.
Über diese Ereignisse zu sprechen, zu DDR-Zeiten, musste man schon sich in einem vertrauten Kreise befinden. Am Image der Sowjetarmee war nicht zu kratzen. Und so ist es auch im kleinen Kreis gewesen, dass man sich darüber nur vertraulich unterhalten hat. Ich habe mit meiner Mutter das Gespräch manchmal dazu gesucht oder angedeutet, aber eine Aussprache haben wir darüber nie geführt, weil sie ja auch eigentlich wusste, er hat es ja miterlebt, wie die Russen mich vergewaltigt haben und wie wir das Haus dann verlassen mussten und in welchem Zustand wir waren.
Das Ausmaß des Schreckens ist auch zu DDR-Zeiten nachvollziehbar.
Es gibt 35 Seiten im Friedhofsbuch über diese Toten des Mai 1945. Manche kamen auf die Familiengrabstätte, andere kamen in das Massengrab. Und bei einer ganzen Reihe von Toten, was Flüchtlinge anbetrifft, steht dann eben unbekannte Frau, Taschentuch EB oder alter Mann, rechter Daumen fehlt, sind nicht alle identifiziert. Und wenn wir von etwa 1000 Freitoten sprechen, dann müssen wir auch sagen, manchen haben die Flüsse auch nicht wiedergegeben. Die sind sicherlich abgetrieben oder untergegangen.
Erst mit der politischen Wende wird das öffentliche Sprechen über die Ereignisse im Mai 45 möglich. Zunächst lokal und zaghaft, dann international und sehr präsent. Heute ist Demmin ungewollt der Symbolort für Massensuizide am Ende des Zweiten Weltkrieges. Es gibt Romane, Filme, Sachbücher. Den Anfang macht 2008 der Roman Karnitz Verlangen der Schweizer Autorin Zora del Buono. Im Interview mit dem Schweizer Fernsehen sagt sie damals:
Für die Leute, die das erlebt haben.
Für die Leute, die das erlebt haben, war es einfach entsetzlich. Wenn man als Kind gesehen hat, dass sich fast ein ganzer Ort umbringt und man das überlebt, können wir in der Schweiz gar nicht richtig nachvollziehen.
Auch der nächste große Roman zu Demmin stammt von einer ausländischen Autorin. 2018 veröffentlicht die norwegische Autorin Trude Teige, als Großmutter im Regen tanzte. Zwei Jahre später erscheint schließlich der erste Roman einer deutschen Autorin, Die Gespenster von Demmin, ein preisgekrönter Bestseller von Verena Kessler.
Ich wollte auf keinen Fall so ein Historiendrama schreiben, das hätte mir auch keinen Spaß gemacht. Und also ich wollte mich mit dem Thema beschäftigen, aber ich wollte auch nicht, dass es zu schwer wird. Und ich wollte was schreiben, was sich auch leicht liest.
Überregional wirkmächtig wird ab 2015 der Sachbuchbestseller Kind, versprich mir, dass du dich erschießt. Der Untergang der kleinen Leute, 1945. Der Autor und Historiker Florian Huber beschäftigt sich darin auch mit den Gründen für die außergewöhnlich hohe Zahl an Suiziden in Demmin.
Demmin ist ja wie eine Halbinsel, eingeschnürt von drei Flüssen. Und deswegen hat sich, als diese Brücken über die Flüsse von der Wehrmacht gesprengt wurden, dort sich alles aufgestaut. Aufgestaut haben sich 15.000 Bewohner von Demmin, Tausende von Flüchtlingen und die Rote Armee, die da drin sitzt. Und deswegen staut sich da für 24, fast 48 Stunden jeder Verkehr. Und deswegen gerät dort die Lage völlig außer Kontrolle. Die Sowjetarmisten feiern ihren Sieg, sind im Siegestaumel und es kommt dann zu diesen schrecklichen Verbrechen wie andernorts auch, Massenvergewaltigungen, Erschießungen. Und im Zuge dessen zu einer beispiellosen Selbstmordwelle.
Im vom NDR co-produzierten Kinodokumentarfilm Über Leben in Demmin sprechen 2017 viele Einwohner erstmals vor einer Kamera über ihre Erlebnisse. 4 Jahre arbeitet Autor und Regisseur Martin Farkas an seiner Doku.
Am Anfang war es natürlich schwierig und irgendwann gab es jemand, der sagte, ja, ich möchte gerne erzählen. Und so bin ich dann eigentlich weitergereicht worden. Und der verblüffende Effekt irgendwann ist ja dann, man merkt, die Leute mögen eigentlich sehr gerne davon erzählen. Die haben ein Bedürfnis, darüber zu erzählen, obwohl es ihnen vielleicht in der eigenen Familie oder in der nahen Umgebung gar nicht so leicht fällt. Aber wenn man von außen kommt, ist man vielleicht dann ein Zeuge, der weniger betroffen ist und weniger beängstigend ist. Und da war es dann für viele leichter und leicht zu erzählen.
Sich das eigene Leben nehmen. Im christlichen Glauben ist das eine Sünde. Menschen, die diesen Weg wählten, erhielten deshalb lange keine kirchliche Bestattung. Doch im Mai 1945 hält das selbst mecklenburgische Pastoren nicht davon ab, Hand an sich zu legen. Davon zeugt der Bericht des damaligen Malchiner-Pastors Edmund Masius.
Von den Spätnachmittagsstunden bis in die Nacht hinein ertrugen wir auch in unserem Haus die verschiedensten Plünderungen der Trupps, die allerdings mit dem Fortschreiten der Dunkelheit noch immer betrunkener wurden, so dass schließlich nur noch ein Schrei nach der Frau aus ihren wilden Kehlen und drohenden Gesten sprach.
Beschreibt Edmund Masius die ersten Stunden nach dem Einrücken der Roten Armee in Malchin.
Als ich wieder in mein Zimmer zurückkam, sah ich mit einem Blick meiner Frau dies ganze entsetzliche Grauen über das Erlebte und das noch furchtbarere Entsetzen über das, was ihr sicher noch bevorstand, an. Es brauchte kaum der Worte, damit wir merkten, dass es hier nur noch einen Schritt gab, um der Schande zu entgehen.
In einem vertraulichen Brief an den Oberkirchenrat in Schwerin berichtet er im Sommer 1945 vom gemeinsamen, verzweifelten Entschluss.
So schloss ich alle Türen nach draußen fest zu. Dann gingen wir in unser Schlafzimmer hinauf und haben dort in inständigem Gebet Gott unsere Not dargebracht, baten ihn um die Vergebung, da unser Schritt Sünde gegen ihn war, und doch waren wir nach unseren inneren Kräften zu keiner anderen Haltung mehr fähig.
Pastor Masius und seine Frau Elsbeth schneiden sich die Pulsadern auf.
In tiefem Frieden mit unserem Gott haben wir dann unser Blut ausströmen lassen. Bei meiner lieben Frau folgte dann auch nach den ersten Ohnmachtsanwandlungen ein sanfter Tod. Bei mir trat er dagegen, trotz öfterer Nachhilfe, auch mit Tabletten, nicht ein.
Benommen taumelt Edmund Masius in den Pfarrgarten, nimmt noch wahr, dass ganz Malchin brennt.
Dort habe ich zwischen Ohnmachts- und Fieberzuständen die schreckliche Brandkatastrophe vom Flammenmeer umgeben erlebt, ohne dass ich ein Glied rühren konnte. Und hatte doch dabei beherrschend das Bewusstsein, Gott sei Dank, nun rührt keine Feindeshand die geliebte Frau und Mutter unserer Kinder an.
Mit letzter Kraft schleppt sich der Pastor auf die Straße, wird von Rotkreuzschwestern gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird er gerettet. Gut 6 Wochen später feiert Edmund Marsius mit seiner Malchiner Gemeinde wieder einen Gottesdienst. Er bekennt sich öffentlich zum Suizid seiner Frau und zum eigenen Versuch.
Nach klarer Darlegung der Sachlage fragte ich sie, ob sie mir diesen Schritt vergeben könne und wolle. Die Gemeinde erhob sich da geschlossen von den Plätzen. Es hat mich tief bewegt.
Der Bericht des Malchiner Geistlichen findet sich in einer mehrbändigen Quellensammlung zum Kriegsende in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Mecklenburgs. Herausgegeben von Johann Peter Wurm, dem Leiter des Schweriner Archivs der Nordkirche, und der Forscherin Margrit Keto, versammeln die Bände Lageberichte und Briefe aus allen Pfarrstellen Mecklenburgs. Es sind ganz besondere Quellen, sagt Johann Peter Wurm. Da
diese Berichte eben auch noch aus dem unmittelbaren Erleben und der Wahrnehmung der Zeit stammen und entsprechend auch noch frei sind von späteren Reflexionen, also die Leute einfach auch noch ohne Angst vor Zensur schreiben.
Zum Beispiel auch aus Waren an der Müritz, bevor dort wie überall im Land das große Schweigen begann. August Friedrich Barth, Pastor an der St. Georgenkirche, berichtet 1945 nach Schwerin.
Die Zahl der Gemeindemitglieder, die sich nicht zuletzt unter dem Eindruck der Goebbelschen Gräuelpropaganda das Leben genommen haben, ist beklagenswerterweise sehr hoch.
Es sind etwa 90 Gemeindemitglieder. Auch Pastor Walter Schmidt von der benachbarten Gemeinde St. Marien berichtet dem Oberkirchenrat von den zahlreichen Selbsttötungen.
Die Nacht vom 1. zum 2. Mai hat viel Grauen gebracht. 5 Personen aus der Nachbarschaft wollten sich durch Ertränken ein Ende machen. Die Wellen der Müritz spülten sie wieder ans Land. Sie müssen weiterleben. 2 Lehrerinnen der Mittelschule nahmen Gift. Die Dosis war wohl nicht stark genug. Sie sind wieder zu sich gekommen. Von der Familie Vossberg sind 22 Personen durch Gift geendet. Frau Vossberg soll in die Müritz gegangen sein. Die Leichen liegen zeitweise unter den Bäumen auf dem alten Markt.
Margrit Keto hat Quellen wie diese teilweise auch in den jeweiligen Gemeindearchiven gesucht und gefunden.
Es waren immer interessante, offene Gespräche. Und mir wurde so oft gesagt, wie gut, dass Sie das machen. Das hat ja noch bisher niemand gemacht. Und ich bin froh, dass ich auch mal drüber sprechen kann.
Das Transkribieren der vielen Briefe und Berichte sei nicht spurlos an ihr vorbeigegangen.
Das verfolgt einen, das macht einen schlaflos. Ich habe diese Berichte nur schreiben können nachts und ich habe immer klassische Musik dabei gespielt. Ich hätte es nicht ausgehalten.
Viele Lageberichte der mecklenburgischen Pastoren entstanden aufgrund eines im Juli 1945 verschickten Rundbriefes des Schweriner Oberkirchenrates. In den Wirren der Zeit wollte er sich 2 Monate nach Kriegsende einen Überblick über die Lage der Gemeinden verschaffen. Die eingesandten Berichte ergeben ein sehr differenziertes Bild.
Ich bin froh und dankbar, dass die Gemeinde im Allgemeinen die Haltung bewahrte und so verhältnismäßig wenige Selbstmorde vorkamen. In den benachbarten Stadt- und Landgemeinden gab es so viele unglückliche Menschen, die in ihrer Angst und Not keine andere Rettung wussten als die Flucht in den Tod.
Schreibt beispielsweise Pastor Hermann Schilbe aus Brudersdorf bei Dagun. Während sein Amtsbruder Hans Kruse in Tessin im Landkreis Rostock kurz und knapp rapportiert:
107 Selbstmorde, ca. 30 Personen erschossen.
Da Pastor Kruse die Stadt kurz vor dem Einmarsch der Russen verlassen hatte, wurden die Toten ohne kirchliche Begleitung in einem Massengrab bestattet. 2006 gestalteten Tessiner Jugendliche die Grabanlage neu, setzten unterschiedliche Steinplatten zu unförmigen Gedenkstelen zusammen. Ein Symbol für die vielen unterschiedlichen Toten, ihre unterschiedlichen Motive. Auch in anderen Gemeinden Mecklenburg-Vorpommerns gibt es mittlerweile solche Gedenkorte. Zum Beispiel in Neubrandenburg oder in Grieschow, einem kleinen Dorf bei Altentreptow. Dort ertränkten sich 15 Einwohner in Torfkuhlen. Nach Jahrzehnten des Schweigens und des Verdrängens zeigen sie, verzweifelte Taten gab es nicht nur in Demmin. Wie die Nazi-Propaganda-Zerrbilder vom brutalen Rotarmisten zeichnete und welche Rolle das bei den Massensuiziden im Mai 1945 hatte, darum geht es gleich hier im Kunstgarten von NDR 1 Radio MV. Am 29. April 1945 nimmt die Rote Armee Neubrandenburg ein. In seinen Lebenserinnerungen schreibt der örtliche Pastor Hermann Timm:
Die Panik beim Einmarsch der Roten Armee war in Neubrandenburg groß. Ganze Hausgemeinschaften gaben sich den Tod. Man sagt, über 3000 Selbstmorde seien in Neubrandenburg begangen worden.
Die Zahl von 3000 Suiziden ist nicht zu belegen und eindeutig zu hoch. Einer 2010 von der damaligen Stadtarchivarin Eleonore Wolf vorgelegten Studie zufolge verzeichnet das Neubrandenburger Sterberegister 152 bestätigte Suizide. Doch die Dunkelziffer wird weitaus höher sein. Viele in den Wäldern, Wiesen und Torflöchern rund um die Stadt aufgefundenen Leichen wurden damals nicht als Selbsttötungen erfasst, obwohl sie es sehr wahrscheinlich waren.
Viele haben sich das Leben genommen. Frau A. aus der Pfaffenstraße traf Mutti gleich 2 Tage später mit verbundenem Hals. Sie wollte sich erhängen, wurde aber abgeschnitten. Ihrem Jungen hatte sie die Pulsadern aufgeschnitten, aber nicht richtig getroffen. Er lebt. Gott sei Dank.
Schreibt die Neubrandenburger Haushälterin Aller Weihnachten 1945 in einem Brief. Wiebke Schrader vom Regionalmuseum Neubrandenburg kennt ähnliche Zeitzeugenberichte. Gerade hat sie eine Ausstellung zum Kriegsende in der Vier-Tore-Stadt kuratiert.
Die sind Richtung Friedhof gelaufen, haben eine andere Familie getroffen, die denen dann gesagt haben, kommt mit, wir gehen zum Friedhof und wir haben genug Gift für uns alle.
Was bewegte so viele Menschen in den von der Roten Armee befreiten Gebieten zum Suizid bzw. zum erweiterten Suizid? Ein Aspekt, so scheint es, war die Propaganda der untergehenden NS-Diktatur. Ausschnitt aus der letzten deutschen Kinowochenschau.
Laufend rollt der Nachschub in die Kampfabschnitte der Ostfront, wo den deutschen Soldaten ein Gegner anrennt, der in den deutschen Städten und Dörfern mit einer Bestialität haust, die in der Geschichte der Menschheit kaum ein Beispiel findet.
Wie haben sich die Soldaten und Offiziere nun in Ihrem Ort den Frauen gegenüber verhalten?
Man kann hier gar nicht von Soldaten und Offizieren in diesem Sinne sprechen. Man kann hier nur sprechen von bestialischen Horden. Frauen, alle Frauen vergewaltigt. Von Jugendlichen angefangen von 13 Jahren bis zu Frauen von 68 Jahren.
Und diese Volksgenossinnen hier auch, ja?
Ja, sogar meine Mutter von 60 Jahren haben sie nicht geschont, sondern haben sie auch bestialisch vergewaltigt.
Auch in der letzten Ausgabe des Niederdeutschen Beobachters, dem NSDAP-Parteiblatt für Mecklenburg, wird die Angst vor den Russen, vor den Bolschewisten beschworen. Unter der Überschrift Die Pommern sollen nach Sibirien, schreibt das Blatt am 28. April.
Unsere Pommern sollen nach Sibirien verschleppt werden. Dieser Hassplan wird scheitern, wenn jeder Deutsche fanatisch kämpft, um die Massendeportierung und Versklavung der pommerschen Volksgenossen zu verhindern.
Ein paar Tage zuvor hatte die Zeitung unter der Überschrift Sowjetemblem auf der Stirn eingebrannt, das berichtet.
Die für die Zwangsarbeitslager in Sibirien bestimmten Sklavenarbeiter werden vom bolschewistischen NKWD mit den sowjetischen Emblemen, dem 5-zackigen Stern und Hammer und Sichel, gekennzeichnet.
Artikel wie diese sollen eigentlich den Durchhaltewillen stärken, sagt der Neubrandenburger Historiker Marco Nase.
Es gibt mehrere sehr publikumswirksam vom Propagandaministerium ausgeschlachtete Massaker, die in vor allem Ostpreußen stattfinden. Die werden vom Propagandaministerium natürlich auch entsprechend verbreitet. Das Ganze geht völlig nach hinten los. Es löst nur Panik aus und wird dann auch später für die psychologische Reaktion der Einwohner relevant.
Der Russe als Monster, als Unmensch. Spätestens mit dem Überfall der Deutschen auf die Sowjetunion gehört das wieder zum ständigen Grundrauschen der Nazi-Propaganda. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 war diese Verteufelung zunächst verschwunden. In einem geheimen Zusatzprotokoll zum Pakt hatten sich Deutsche und Sowjets das Baltikum und Polen aufgeteilt. Als die Deutschen in Polen einmarschieren, machen das die Sowjets wenige Tage später ebenfalls. 4 Wochen nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wird in Moskau der deutsch-sowjetische Grenz- und Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Die Wochenschau triumphiert.
Die zweite Reise des Reichsministers, des Auswärtigen von Ribbentrop nach Moskau, hielt die ganze Welt in Spannung. Das Ergebnis dieser Reise bestand in einer Abgrenzung des beiderseitigen Interessengebietes in Polen und einer endgültigen Befestigung der deutsch-russischen Freundschaft.
Diese Freundschaft hält nicht lange. Im Juni 1941 überfallen die Deutschen die Sowjetunion. Und die Hetze gegen die Bolschewisten setzt wieder ein.
In den frühen Morgenstunden des 22. Juni trat die deutsche Wehrmacht in breiter Front zum Angriff an, um die heimtückische Bedrohung des Reiches und Europas durch die bolschewistischen Verräter abzuschlagen.
Behauptet die Deutsche Wochenschau Anfang Juli 1941. Eine Woche später stellt sie die deutsche Eroberung der Ukraine als Rettung vor blutrünstigen Russen dar.
Männer und Frauen, Kinder und Greise, nichts entging diesen Ungeheuern in Menschengestalt. Mit Messern, Äxten, Handgranaten und Maschinengewehren wurden diese unschuldigen Opfer bolschewistischer Mordgier grausam gemartert und hingeschlachtet.
Was die Wochenschau nie zeigt, die bestialischen Massaker der Deutschen an der sowjetischen Zivilbevölkerung. Es trifft vor allem aber nicht nur jüdische und kommunistische Menschen. Die Verbrechen werden trotzdem auch in Deutschland bekannt. Ungeniert fotografieren deutsche Soldaten das Erschießen und Erhängen von Zivilisten. Die Schwerinerin Luise Höppner erinnert sich 1995 an ein Treffen mit einer Nachbarin.
Die beiden Söhne waren an der Ostfront. Die kommt eines Tages rum und zeigt mir ein Blatt. Und das war zugeklebt und mit einem Bild drauf. Das hatten die da aufgenommen an der Front. Ungefähr 10 Erhängte. Und der Junge hatte darunter geschrieben, wenn man diese Figuren sieht, immer weg damit.
Der antisemitische, rassistische, mordende Feldzug der Deutschen in der Sowjetunion. Unter diesem Eindruck schreibt der russische Schriftsteller und Journalist Ilja Ehrenburg im Juli 1942 in einem Artikel.
Deutsche sind keine Menschen. Von nun an entlädt das Wort Deutsch die Waffe. Wenn du an einem Tag nicht mindestens einen Deutschen getötet hast, ist dein Tag verloren. Wenn du einen Deutschen nicht tötest, wird der Deutsche dich töten. Wenn du einen Deutschen am Leben lässt, wird der Deutsche einen russischen Mann aufhängen und eine russische Frau entehren. Nichts macht uns mehr Spaß als deutsche Leichen.
Der Artikel von Ilja Ehrenburg wird auch auf Flugblätter gedruckt und an Soldaten der Roten Armee verteilt. Deutsche und Sowjets sehen sich nicht mehr gegenseitig als Menschen, sondern nur noch als mordende und vergewaltigende Barbaren. In dieser Stimmungslage treffen im April, Mai 1945 beide Seiten in Pommern und Mecklenburg aufeinander. Hass, Gewalt, Rache, Angst, Schuld, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, widerstrebende Gefühle, eng miteinander verbunden.
Dann kamen die ersten Nachrichten über die Ereignisse der Nacht. Albrechts erschienen in zitternder Aufregung und erzählten, dass ihre Tochter, Mutter von 2 kleinen Mädels, 12-mal vergewaltigt worden sei.
Schreibt die Güstroherin Elisabeth Senf am 2. Mai 1945 in ihr Tagebuch. Die Stadt ist zuvor kampflos von der Roten Armee eingenommen worden. Mutige Bürger haben das organisiert. Verschont wird die Stadt trotzdem nicht. Auch hier gibt es entmenschlichte Gewalt. Beispielsweise massenhafte Vergewaltigungen.
Erste Schreckensnachrichten. Alle Befürchtungen weit übertroffen. Zur Hilde gerufen, die 2-mal vergewaltigt wurde. Die ersten Selbstmorde in der Nachbarschaft.
Schreibt der Güstrower Zeichenlehrer und Barlach-Freund Friedrich Schuld in seinem Tagebuch. Am 3. Mai notiert er, erschüttert.
Die Selbstmorde nehmen erschreckend zu. Es ist wie eine Seuche, die sich von Stunde zu Stunde ausbreitet. Und dass sich alles ohne Zeugen vollzieht, erfährt man nur selten die näheren Umstände und den letzten Anlass. Wie ich auch überzeugt bin, dass manche Vergewaltigung aus Scham verschwiegen wird. Man stirbt familienweise.
Die Massensuizide am Kriegsende in Mecklenburg und Pommern. Dafür gab es sehr reale, gewalttätige Gründe. Es gab aber auch imaginierte, durch inhumane Propaganda befeuerte. Massensuizide fanden aber nicht nur 1945 in Pommern und Mecklenburg statt. Hier im Kunstgarten von NDR 1 Radio MV blicken wir gleich auf ähnliche Ereignisse in anderen Epochen und Ländern. 8 Monate belagert die römische Armee im Jahr 72 nach Christus die Festung Massada. Sie liegt in Sichtweite des Toten Meeres. Die Römer schütten eine gewaltige Rampe auf, um die Burg zu erstürmen. In ihr haben sich 960 jüdische Rebellen und ihre Familien verschanzt. Dann beginnt der Angriff.
Als der Morgen graute, trafen die Römer, die sich auf einen heißen Kampf gefasst machten, ihre Vorbereitungen zum Sturm. Doch nirgends zeigte sich ein Feind. Überall nur düstere Öde und Todesschweigen.
Berichtet der Geschichtsschreiber Flavius Josephus in seinem Werk »Der jüdische Krieg«. Als die Römer die Festung betreten, bietet sich ihnen ein grauenhaftes Bild. Alle Einwohner von Massada sind tot. Sie haben sich selbst das Leben genommen.
Wie besessen rannten sie hin und her. So gewaltig war jetzt die Lust, die sie befallen hatte, ihre Frauen und Kinder sowie ihre eigene Person hinzuschlachten.
Flavius Josephus beschreibt das Geschehen detailliert, obwohl er nicht dabei war.
Mit innigster Zärtlichkeit umschlangen sie ihre Frauen, schlossen liebkosend ihre Kindlein noch einmal in die Arme und bedeckten mit den letzten Küssen und Tränen ihre Lippen. Im selben Augenblick vollbrachten sie auch schon ihr Werk und führten den tödlichen Stoß aus. Nur durch einen Gedanken getröstet, was würden meine Lieben erst unter den Händen des Feindes zu leiden haben?
Am Ende des Zweiten Weltkrieges ist das teilweise auch in Pommern und Mecklenburg ein Motiv. Sich und die Seinen aus dem Leben nehmen, um dem sogenannten Feind nicht in die Hände zu fallen. Ein Symbol für Selbstbehauptung, Selbstermächtigung. In Israel ist der fast 2000 Jahre alte Mythos von Massada bis heute wirkmächtig. Elitesoldaten schwören mit der Eidesformel, Massada wird nie wieder fallen. Immer wieder gab es in der Geschichte Massensuizide aus religiösen Gründen, zum Beispiel bei russisch-orthodoxen Altgläubigen. Im Kirchen- und Glaubenskampf verbrannten sich Gläubige bis Mitte des 18. Jahrhunderts teilweise zu Hunderten in ihren Kirchen. Doch man braucht gar nicht so weit zurückzuschauen. Am 20. November 1978 beginnt die Tagesschau mit einer schockierenden Meldung aus Guyana.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Rund 400 religiöse Fanatiker sollen im südamerikanischen Dschungel gemeinschaftlichen Massenselbstmord begangen haben. Sie alle waren US-Amerikaner, Angehörige der Sekte Tempel des Volkes. Das Dorf trägt seinen Namen nach dem Gründer der religiösen Gemeinschaft, Jim Jones. Unter dem Druck dieses Mannes sollen sich die Gläubigen mit Gift das Leben genommen haben.
Zwei Tage später gibt es mehr Details aus dem Dschungel.
Das Identifizieren der Leichen wird immer schwieriger. Stundenlanger Regen und tropische Wärme beschleunigen den Verfall. Die Toten sollen morgen in die USA geflogen werden. Die Analyse des Todestranks zeigte neben Cyankali Spuren starker Beruhigungs- und Schmerzstillender Mittel. Sie hatten offensichtlich die Qualen lindern sollen. Eine Erklärung dafür, dass viele der Toten trotz der verheerenden Wirkung des Giftes friedlich aussehen. Von Selbstmord war im Lager immer wieder gesprochen worden. Zeugen berichten, sie hätten wiederholt angebliches Gift trinken müssen, um ihre Treue zum Sektenführer zu beweisen.
Heute ist klar, etwa 900 Anhänger der antikapitalistischen Polizeisekte sterben an diesem Tag. Darunter 270 Kinder. Kurz nach dem Jahrtausendwechsel, im März 2000, kommt es in Uganda zu massenhaften Selbsttötungen.
Sie hatten ihre besten Kleider angezogen, ein Festmahl zu sich genommen und Fenster und Türen verschlossen oder vernagelt, bevor sie sich selbst und ihre Kirche mit Benzin in Brand steckten. Schätzungsweise 400 bis 500 Mitglieder hatte die sogenannte Bewegung für die Wiederherstellung der 10 Gebote Gottes. Und wahrscheinlich ebenso viele Menschen sind in der Kirche von Kanungu im Südwesten Ugandas verbrannt. Genaue Zahlen gibt es noch nicht. Offenbar hatte der Gründer der Sekte, der frühere Politiker Joseph Kipwetere, seinen Anhängern das Ende der Welt vorausgesagt und sie zum kollektiven Selbstmord aufgefordert.
Berichtet damals die Tagesschau. Später stellt sich heraus, dass sich etwa 1000 Sektenmitglieder das Leben nahmen. Das erwartete Ende der Welt, die offensichtliche Niederlage der eigenen Ideologie. Für überzeugte Nationalsozialisten war das 1945 möglicherweise ein Grund für ihre Selbsttötungen. Was verbindet die Massensuizide in Mecklenburg und Pommern mit historisch ähnlichen Fällen? 2014 erschien ein Buch, Sacred Suicide, Heiliger Suizid. Darin beleuchten internationale Experten die Gründe für solche Ereignisse. Die Wissenschaftler James Lewis und Carol Cusack kommen zu folgendem Fazit.
Trotz oberflächlicher Ähnlichkeiten erweisen sich die Situationen der Suizidgemeinschaften als zu unterschiedlich, um sie in einem Erklärungsschema zusammenzufassen. In einigen wenigen Fällen kann man auf die Religion als Hauptmotivationsfaktor verweisen, aber in den meisten Fällen bieten spezifische, lokale, soziologische und politische Faktoren überzeugendere Erklärungen.
Welche das in Mecklenburg und Pommern genau waren, das bedarf 80 Jahre später weiterer Forschung. Die Massensuizide am Ende des Zweiten Weltkrieges in Mecklenburg und Pommern verstören bis heute. Auch der spätere Umgang mit den tragischen Ereignissen. Jahrzehntelang galt Verdrängen, zum Beispiel in Demmin.
Es ist ja tatsächlich bewiesen, dass das hier der größte Massensuizid nach dem Zweiten Weltkrieg war. Und das ist ja eine riesengroße Tragödie für die gesamte Stadt. Und zu DDR-Zeiten wurde dieses Thema totgeschwiegen,
sagt Bürgermeister Thomas Witkowski. Erst nach der politischen Wende wurde es, nicht nur in Demmin, möglich, öffentlich über die Tragödie zu sprechen.
So dass es auch wissenschaftliche Symposien gab, es sind Bücher geschrieben worden, es gibt Theaterstücke und leider seit circa 15 Jahren gibt es auch einen Trauermarsch, damals organisiert über die NPD und jetzt über die Heimat.
Das sensible Thema, politisch vereinnahmt von rechtsextremen Parteien. Jedes Jahr am 8. Mai, dem Tag der Befreiung von der Nazi-Diktatur, ziehen sie durch die Stadt mit Parolen wie »Kein Vergeben, kein Vergessen«. Begleitet werden sie von linken Gegendemonstranten. Die Situation in Demmin ist dann meist sehr angespannt. In den ersten Jahren zeigten sich Kommunalpolitik und Stadtgesellschaft überfordert.
Der damalige Demminer Bürgermeister, der hat empfohlen, als die Nazis zum 8. Mai auf, die marschieren ja jedes Jahr am 8. Mai hier auf, der hat empfohlen, die Demminer sollten die Fenster zumachen und weggucken. Das hatten wir mal. Das geht nicht.
Kritisierte der Deminer Künstler Karl Schlösser 2015 im Interview mit dem NDR. Heute ist die Deminer Zivilgesellschaft deutlich aktiver. Zum 80. Jahrestag gab es in der Stadt eine Aktionswoche mit vielfältigen Angeboten. Der 2018 verstorbene Maler Karl Schlösser setzte sich in seinen Werken schon immer intensiv mit dem Deminer Massensuizid auseinander. Schlösser hatte ihn als 11-Jähriger selbst erlebt.
Als wir dann als Halbwüchsige schon ein bisschen rumstreiften und guckten, da sind uns die gleichen täglich immer begegnet. Im Wasser schwammen sie, in Wiesen lagen sie, an Bäumen hingen sie. Das war eigentlich was Alltägliches, das gehörte dazu.
Es gehörte dazu. Das klingt im ersten Moment lapidar, beiläufig, unemotional. Das ist und war es aber nicht.
Es ist natürlich erschreckend, dass es so viel waren. Und wenn man das teilweise selber erlebt hat, wenn auch als Kind, dann ist das in dem Augenblick eine Normalität. Wir sind mit Leichen umgegangen damals als Kinder. Wir kamen dann nach dem Krieg in eine Wohnung rein am Rande der Stadt, ein bisschen dagegenüber lag ein Garten, und dann sagte meine Großmutter, kick mal unten finster, die sprach fast nur platt, da hängen sie. Das waren die Leute, die sich erhängt hatten, und wir waren in ihrer Wohnung drin. Mit solchen Sachen geht man um. Ich merke selber, wenn ich mit den Enkeln rede, die gucken mich immer an, als wenn sie denken, na, der Alte, der spinnt doch. Das kann doch nicht wahr sein.
Ganz ähnlich berichtet es 2005 auch die Deminer Zeitzeugin Karin Rudolfi.
Das ist alles erst heute so furchtbar. Damals wurde nicht darüber gesprochen, weil das Leid so groß war und jeder hatte anderes Leid, sodass man sich das nicht gegenseitig zu erzählen brauchte. Es wurde nicht darüber gesprochen.
Vom Nichtsprechen zum bewussten Verdrängen ist es dann nicht weit.
Hannah Arendt zum Beispiel ist unmittelbar nach dem Krieg in Deutschland gewesen und hat einen Bericht darüber geschrieben, was sie da erlebt hat, und hat beschrieben, wie die Leute bienenfleißig sofort dazu übergegangen sind, alles aufzubauen, und erstaunlich wenig getrauert haben um die Menschen, die sie verloren haben, vielmehr um die zerstörten Städte.
Berichtet die Psychologin Caroline Miltenburger. 2023 veröffentlichte sie den Roman Luisentor. In ihm erzählt sie die Geschichte von Deminen, vererbten Traumata und intergenerationalem Schweigen.
Den Satz habe ich zu Hause öfter gehört, dass wenn man das nicht miterlebt hat, dann kann man das gar nicht verstehen. Dann hat man keine Ahnung, dann braucht man gar nicht anfangen, das zu erklären. Dann wird man sowieso nur auf Unverständnis stoßen.
Während es in der DDR Ehrenfriedhöfe und Denkmäler für gefallene Soldaten der Roten Armee gab, fehlten sie für tausende Suizidopfer. Es gab keine öffentlichen Orte zum Trauern. Zumeist wurde auch 1945 bei den Bestattungen kaum angemessen getrauert, falls es so etwas wie angemessen überhaupt geben kann.
Der katholische Pfarrer Heinrich Wessels stand den Menschen bei. Er war dabei, wenn hier auf dem Friedhof eine Wagenladung nach der anderen ankam, die Menschen in ein großes Massengrab kamen, sie mit Sand und Kalk bedeckt wurden und die nächste Schicht draufkam. Und sein großes Anliegen war es, dass die Menschen in Kleidung beerdigt wurden. Aber es gab auch keine Trauerfeier für jeden Einzelnen. Es ist ein kurzes Gebet, und dann wurde die nächste Schicht an Toten beigesetzt.
Erinnert sich 60 Jahre später der langjährige Deminer Ortschronist Heinz-Gerhard Quart. Mit viel Engagement recherchierte, dokumentierte und kuratierte das Deminer Regionalmuseum in den Jahrzehnten seit der Wende Ausstellungen, Stadtrundgänge, digitale Angebote. Dazu musste sich das Team um die langjährige Leiterin Petra Clemens aber über eine grundsätzliche Frage klar werden.
Wir wissen, wie man mit Täter sozusagen öffentlich behandelt. Wir wissen, wie man Opfer des NS-Systems, da hat das sich auch in der Gesellschaft schon einreguliert, ein Gedenken. Hier vermischt sich auch vieles. Es waren ja auch Täter darunter, und es waren andere, die wirklich auch nur Opfer waren, also zum Beispiel Vergewaltigungsopfer oder so, ne? Und also das ist eine höchst schwierige Materie.
Erzählte Petra Clemens 2015. Für Demins heutigen Bürgermeister Thomas Witkowski ist der richtige Umgang der, der aus der Stadt selbst erwächst.
Unser eigenes Thema, aber so wie wir es als Stadtgesellschaft eben auch wollen und gestalten. Und wir brauchen weder einen Trauermarsch von den rechten Neonazis noch angekarrte Linksextremisten aus Hannover, Berlin und Hamburg.
Das war der Kunstgarten, nicht nur Demin. Massensuizide 1945 in Mecklenburg und Pommern. Mein Name ist Heiko Kräft. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem traurigen Kapitel der Landesgeschichte.
ARD